Ich habe mein Fahrrad, sagen wir mal, 8 Kilo. Er hat, ist mit einem Fahrrad von 40 Kilo gefahren.
Mit Gepäck. Also, mit Gepäck.
Ja, aber also ich, da muss ich sagen, Hut ab.
Es ist ein außergewöhnliches Projekt. Der Journalist Michael Merten macht sich im Sommer 2023 mit seinem Fahrrad auf den Weg. Alleine radelt er nach Osten, um eine Charity-Bike-Tour umzusetzen. Sein Ziel ist die Ukraine. Auf dem Weg nach Kiew wirbt er um Spenden für das angegriffene Land. Mein Name ist Marc Blasius und ich lade euch ein zu einem Wortwechsel-Spezial über eine Radreise der besonderen Art. Folgt uns durch Luxemburg, Deutschland, Tschechien, Polen und schließlich durch die Ukraine bis nach Kiew. Lernt unterwegs Menschen kennen, die so außergewöhnlich sind wie das gesamte Projekt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wundern Sie sich nicht, Sie sind hier goldrichtig beim Wortwechsel-Podcast. Mein Name ist Marc und der ein oder andere kennt mich vielleicht auch schon aus unserem anderen Podcast, der Pendlerclub. Ich darf in den kommenden Folgen den Wortwechsel übernehmen, um mit Michael über seine Charity-Fahrradtour von Luxemburg nach Kiew in der Ukraine zu sprechen. Eine kleine Anmerkung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das folgende Gespräch wurde bereits im Dezember 2023 aufgezeichnet. Wir haben einen tollen Gast bei uns im Studio. Ich darf deinen Freund und ehemaligen Luxemburger Außenminister Jean Asselborn bei uns begrüßen. Hallo.
Ja, es freut mich sehr, dass ihr an mich gedacht habt, um hier mit euch über Michael und seine Radkunst zu reden und vielleicht auch verschiedene Vergleiche zu ziehen.
Ja, wir haben einen der berühmtesten Fahrradfahrer Luxemburgs zu Gast, auf der Amateurebene zumindest.
Der berühmteste war Charlie Gaul und dann kam Andy Schleck, aber vorher war schon Nicolas Franz, der in den 20er Jahren zweimal hintereinander die Tour de France gewonnen hat. Also ich bin nur ein Radler, kein Fahrer.
Aber auch Radreisender, also ich denke mal, das ist schon, das verbindet einen dann auch.
Ja, also mir wurde auch zugetragen, dass Sie langsam auf die 300.000 Fahrradkilometer gehen.
Stimmt. Also ich bin, glaube ich, jetzt bei so, wenn ich dieses Jahr mitzähle, bei 280.000. Und mein Ziel ist, mindestens Ziel ist, 300.000 zu erreichen. Nun, ich habe etliche Jahre auf dem Buckel, noch verschiedene Jahre, hoffe ich jedenfalls, wenn die Gesundheit bleibt, vor mir. Ich habe mal ein neues Knie bekommen letztes Jahr, das ist schon gut, funktioniert auch. Und ich habe, glaube ich, in den letzten 25 Jahren so etwas über 10.000 Kilometer im Durchschnitt im Jahr bin ich Rad gefahren. Und das ist etwas, was ich gebraucht habe, schon ehe ich Außenminister war, aber vor allem in der Zeit vom Außenminister, um einen guten Ausgleich zu haben.
Sie fahren jährlich zum Mont Ventoux in Südfrankreich. Da gibt es auch ein Video von Ihnen von der Tour, ich glaube 2018. Darin sagen Sie, ich denke, jeder Mensch hat im Leben eine Challenge. Meine Challenge ist seit Jahren, den Ventoux zu packen. Jedes Jahr mindestens einmal.
Ja, aber ich muss den Unterschied mit Michael machen. Ja. Ich denke jetzt, dass ich mir noch irgendwann ein Fahrrad kaufe, das so 7 Kilo wiegt. Ich habe ein Fahrrad, wie gesagt, jetzt, das ungefähr etwas unter 8 Kilo wiegt und ich will mich noch ein wenig verbessern. Das heißt, es gibt auch Fahrräder, die selbstverständlich weniger noch wiegen, aber das wird natürlich mir die Sache nicht erleichtern, aber trotzdem versuche ich nochmal mit einem leichteren Rad, um noch besser diesen Ventoux zu schaffen. Aber Sie wissen, es sind einige Kilometer, ich glaube 800 von Schengen, wo ich fortfahre gewöhnlich, bis zum Ventoux. Also man muss auch dahin kommen. Ja. Ich suche den besten Weg, der ist immer an den Flüssen entlang, aber manchmal wird auch da holprig. Und dann, wenn man beim Ventoux ist, dann gibt es ja keine Gnade mehr. Und dann muss man rauf. Und das ist, sagen wir mal so, jedes Jahr wird der Ventoux 1% steiler. Das ist so. Das weiß man, bevor man dahin geht. Aber man muss schon einige Kilometer gefahren sein, bevor man sich an dieses Projekt wendet. Ich habe keine Angst, das nicht mehr zu schaffen. Aber ich weiß, dass wenn ich auf dem Sofa sitze und warte, wie stark ich bin und hoffe nur, das geht nicht. Ich muss, und ich fahre auch jetzt jeden Tag, wo es, auch wenn es ein wenig kühler ist oder ein wenig Nebel ist, solange kein Schnee liegt, versuche ich auch zu fahren.
Also Marc, falls du dich gefragt haben solltest, warum ich als Schirmherr dieser Charity-Bike-Tour ausgerechnet Jean Asselborn gefragt habe, denke ich mal, dürfte das ja jetzt klar sein.
Ich glaube, wir haben gerade die Antwort.
Aber ich muss noch etwas sagen, damit hatte ich angefangen. Ich habe ein Fahrrad, sagen wir mal, 8 Kilo. Er ist mit einem Fahrrad von 40 Kilo gefahren.
Mit Gepäck.
Also, mit Gepäck. Ja, aber also ich, da muss ich sagen, Hut ab. Ich bin ja mit ihm fortgefahren. Ich habe geglaubt, der ersten zwei Tage hatte er den richtigen Wind. Und das war wichtig. Denn mit einem solchen Fahrrad fortfahren, mit einem Gegenwind, wie man ihn manchmal hat, wenn der Wind aus dem Osten kommt. Hier hattest du Westwind. Also das war schon sehr gut. Und ich glaube, das war ein guter Anfang. Denn sonst, also Chapeau. Ich habe das Fahrrad fast nicht aufheben können. So schwer ist das.
Sind Sie schon gemeinsam Touren gefahren?
Ja, durchaus. Wir haben ja auch, also so fing eigentlich das an, dass wir uns näher kennengelernt haben. Ich bin ja seit 2019 beim Luxemburger Wort als Politikredakteur und da hat man natürlich den Namen Jean Asselborn immer präsent gehabt und irgendwann war dann so mal im Sommer 2019, glaube ich, kam mal die Idee auf, lass uns doch mal irgendwie eine außergewöhnliche Geschichte erzählen. Dann habe ich vorgeschlagen, komm, ich frage einfach mal den Asselborn, ob er nicht ein Interview beim Fahrradfahren so mal geben würde und dachte mir, ob der das macht, aber es hat nicht lange gedauert, da hatten wir eine Zusage und das hat dann relativ schnell einen auch zusammengebracht.
Das war Fahrstil, ne?
Nee, damals noch fürs Luxemburger Wort. Wir haben dann auch für ein großes deutsches Magazin Fahrstil in der Tat auch nochmal eine Geschichte gemacht, aber im Wort war die erste Sommerserie. Da hatte ich aber gehörigen Respekt, weil ich wusste, der Mann, der hat Jahrzehnte auf dem Buckel und wenn du die Luxemburger, die älteren Herren, ich meine, hier ist ja auch schon ein fast 75-Jähriger bei uns zu Gast, wenn du die älteren Herren so siehst und die Waden dann so, das kriege ich schon Respekt, muss ich sagen.
Michael, wie kommt man auf die Idee, eine 2700 Kilometer lange Fahrradtour zu machen?
2725 Kilometer, muss ich direkt mal reingrätschen. Diese 25, die merkt man dann am Ende auch durchaus noch. Es ist in der Tat ein etwas ungewöhnliches Vorhaben, vor allem halt so eine Tour in ein Kriegsgebiet zu machen. Aber es hat sich so ergeben im vergangenen Sommer, dass ich eigentlich eine Urlaubsreise machen wollte, eine längere Auszeit mir nehmen wollte. So alle paar Jahre mache ich das mal. Ich bin Hobby-Radreisender und mache alle 3, 4, 5 Jahre vielleicht mal eine größere Tour. Bin also schon von Trier nach Jerusalem geradelt, bin den Balkan geradelt und wollte eigentlich diesen Sommer nach Istanbul fahren. Das war so lange mein Plan, weil ich mal auf dem Balkan gewesen war und da schon geliebäugelt hatte, wäre doch schön, nochmal weiterzufahren nach Istanbul. Ist eine ganz bedeutende Stadt. Und ich hatte auch schon eine Route entwickelt, aber dann kam der Dezember 2022 und da hatte ich sehr spontan eine Anfrage von einer Hilfsorganisation aus Luxemburg, Lukraine, also Luxemburger Ukrainer, die mich gefragt haben, ob ich nicht als Journalist einen Konvoi begleiten würde. Dann habe ich direkt gesagt, okay, mache ich. Wir sind dann von Luxemburg mit 16 Krankenwagen und Feuerwehrautos bis nach Lviv, also der Stadt Lemberg, Lviv an der nahe der ukrainisch-polnischen Grenze gefahren. Und ich bin dann anschließend auch nochmal nach diesem, es waren mehrere Tage, so dieser Konvoi, habe dann noch ein paar Tage in Kiew verbracht, habe auch all diese Bombenalarme und diese Stromrationierungen und so miterlebt und habe aber doch irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin extrem verbunden mit dieser Stadt, mit diesen Leuten hier, die da natürlich unter sehr schwierigen Bedingungen gelebt haben. Und dann kam mir der Gedanke, Mensch, du könntest ja eigentlich auch hier hinfahren und dann irgendwo was Gutes tun. Also so eine Art Spendenradtour, also selbst radeln und bei Freunden und bei der Öffentlichkeit um Unterstützung werben, eben für den guten Zweck. Das habe ich dann auch gemacht.
Wie hast du die Strecke dann geplant? Also geht man da, ist da Google Maps und Co. hilfreich und man zoomt dann immer weiter rein und guckt dann, wie kommt man von Tag zu Tag oder war das dann eher spontan?
Ja, genau. Es gibt da so eine App, es gibt verschiedene Komoot. Das eine Aber das ist tückig. Also da hatten wir so eine Episode, kann ich vorwegnehmen. Wir waren viel immer so im Austausch. Also Jean hat sich da viel erkundigt, wie, wo bist du denn jetzt gelandet? Also wenn man jetzt in Deutschland, Luxemburg, Frankreich zum Beispiel mit Komoot oder mit anderen Apps so eine Rennradtour plant, dann ist halt relativ klar, man wird über normale Straßen geführt. In der Ukraine ist das dann mitunter auch so, dass man über auf irgendwelche Feldwege geführt wird. Und ich kann mich erinnern, eines Tages war es dann wirklich so, also ganz abstrus, nachher in der totalen Pampa, auf aufgeweichten Wegen, die dann irgendwann nur noch aus Pfützen bestanden, die so breit waren wie der ganze Weg. Also da waren dann meine Nerven auch irgendwann am Ende. Also sprich, du musst sowas, du kannst, es ist sehr individuell. Es gibt Leute, die machen wirklich für eine längere Reise, in dem Fall waren es ja allein 40 Tage nur auf dem Rad. Die machen wirklich eine genaue Tagesplanung mit, fahren das dann auch mit der App ab und so weiter. Ich habe das eher so grob geplant. Und ich habe tatsächlich auch die Route mehrfach angepasst. Ich habe so eine grobe Vision, wo ich ungefähr lang will. Bin dann aber immer wieder auch offen, wenn jemand sagt, pass auf hier, wie du das geplant hast, das ist Mist, fahr lieber da lang, da gibt es einen tollen Radweg oder da gibt es was auch immer und da ändere ich dann auch schon mal die Dinge.
Wenn ich das richtig rausgehört habe, gerade haben sie dann auch von zu Hause aus, also von Luxemburg aus, Live-Coaching gemacht und Streckenplanung so ein bisschen geholfen.
Also es war so, du bist ja am 1. Juli.
Genau, richtig.
Und ich bin am 1. August vorgefahren zum Ventoux. Und wir haben dann vor allem auf meiner Reise, da warst du ja schon aus Europa raus, also aus der EU raus. Da haben wir effektiv fast jeden Abend haben wir Fotos geschickt, wir haben miteinander gesprochen. Ich hatte Wege, die waren schlimmer als deine. Das sind diese Wege, weißt du, am Flüssen entlang, wo früher die Schiffe gezogen wurden.
Ja, Treide.
Das wurde von den Römern noch gebaut. Und da sind Pflastersteine. Also das ist nicht vergleichbar, sogar mit Paris-Roubaix.
Also vor allem mit dem Rennrad.
Ich hatte etliche Kilometer auch auf diesen Wegen da zu fahren. Aber als ich die Fotos einmal sah von dir, wo die ganze, das war ja aufgeweicht, das war ja richtiger Schlamm, wo du da durch musstest. Aber was gut war, das ist, dass wir uns gegenseitig dann auch Mut zugesprochen haben. Und er musste ja auch manchmal, es war ja leider so, ja, es ist Krieg in dem Land,
ja,
wo du hin warst, und musstest ja auch dich danach orientieren. Ich musste mich nur orientieren manchmal nach dem Wetter. Ich hatte auch sehr schlechtes Wetter ich glaube 600 Kilometer Gegenwind. Und das ist auf dem Fahrrad, vor allem wenn man auch Gepäck dabei hatte. Ich hatte auch ein wenig Gepäck am Anfang dabei. Also das ist nicht so schön. Aber da muss man sich durchbeißen. Aber was er gemacht hat, also gut, du bist ein paar Jahre jünger als ich, aber mit einem solchen Fahrrad, mit dieser Last zu fahren, da waren ja auch Berge dabei, das ging ja nicht nur platt. Das ist schon, muss ich sagen, Hut ab, da muss man stark sein. Es geht nicht um schnell zu sein, sondern man muss es schaffen. Auch, ich glaube, 100 Kilometer mit diesem Fahrrad zu schaffen am Tag, das ist so viel wie 150 oder sogar 200 mit einem normalen Rad.
Hat es denn bei Ihnen im Fuß gejuckt, mitzufahren?
Nee, also erstens mal, ich war ja dann noch im Dienst und zweitens, in die Ukraine fahren, das muss geplant auch werden. Ne? Also ich könnte nicht mit einem Fahrrad mehr fahren von diesem Gewicht. Und wenn wir einmal etwas zusammen machen, dann müssen wir schauen, das Wichtigste ist auch, dass man die Last nicht bis zum Ende schleppen muss. Da gibt es Wege, das zu tun, ne? Aber am Anfang, jetzt vor 20 Jahren, da bin ich mit einem Freund gefahren, da hatten wir alles bei uns. Ja? Da hatten wir nur eine kleine Tasche auf dem Lenker und dann hinten ein wenig geladen. Aber wir nahmen nur das Wichtigste mit. Ja? Das heißt, ein Trikot, wie sagt man auf Deutsch, also ein Trikot und dann die Hose, eine Ersatzhose und dann für abends eine kurze Hose und ein T-Shirt. Und dann Zahnseife und Zahnbürste und so. Das genügt auch. Wenn man jünger ist, dann genügt das auch. Ja? Und wir waren da, sehr oft sind wir nass geworden. Wir waren damals in der Schweiz, in Zurzach, bei Basel. Kann sich erinnern, als der Schröder mit den Stiefeln irgendwo im
Jahrhundertflut.
Im Osten war. Derselbe Regen, der hat
Sommer gedreht. Sommer 2002.
Der hat gedreht. Da waren wir, glaube ich, 4 oder 5 Tage nacheinander. Wir waren eine Minute dann auf dem Rad, waren wir schon durchnässt. Ja? Und glücklicherweise haben wir da einmal abends jemand gefunden, der uns die Wäsche dann auch gewaschen hat und wieder getrocknet hat. Denn es ist schlimm, wenn du mit nassen Sachen morgens fortfahren musst auf dem Rad. Ne? Und der Regen kommt nur. Also gut. Also
die Challenge ist ja dann teilweise auch ganz banale Dinge. Also du musst, du hast in dem Fall auch die Situation, in ein Kriegsgebiet zu fahren. Da gehen wir dann später auch nochmal drauf ein. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Aber auch ganz ganz grundlegende Dinge wie beispielsweise Wasser finden. Du kannst nicht, also
Friedhof.
Ja, Friedhof ist eine
klassisch, Idee. Sogar in Frankreich. Ja,
das, ja.
Friedhof ist etwas, wo man immer Wasser gefunden hat. Ja, und dann, man durfte den nicht verpassen manchmal. Ja,
ja, ja.
Denn auch in Frankreich sind die kleinen Gaststätten in den Dörfern, das existiert nicht mehr. Das war vor 25 Jahren noch etwas anders. Aber das habe ich jedes Jahr gemerkt, dass es weniger wurde. Und Wasser brauchst du auf dem Rad. Und dann der Friedhof war immer der Punkt, wo du sicher warst, dass du musstest nur reinkommen, dürfte nicht zu sein. Ne?
Ja, Michael, du hattest ja auch ein Mikrofon dabei und hast so ein bisschen deine Gedanken aufgenommen. Ich würde sagen, da hören wir auch einfach jetzt mal kurz rein.
Punkt ist, klar, ich mache hier eine Reise, eine Tour, bei der ich Gefahr laufe, dass ich von einer Mine oder von einer Rakete oder was auch immer getroffen werde, verletzt werde, getötet werden kann. Meine Tochter, die hatte mich auch gefragt, wo fährst du denn hin? Dann habe ich gesagt, ja, in die Ukraine. Und das hat bei ihr dann geklingelt, das wusste sie noch, weil ich ja im Dezember auch in der Ukraine gewesen war, zusammen mit dem Konvoi von Lukrain. Und da hatte sie auch so Gespräche mitbekommen von Erwachsenen, mehr unabsichtlich. Aber sie hat dann die Frage gestellt, Papa, warum wirft denn da ein böser Mann Bomben auf die Häuser? Und das ist auch ein halbes Jahr später bei ihr noch präsent, wo sie sagt, ich fahre in die Ukraine, sagt sie, aber da sind doch Bomben von einem bösen Mann. Und ja, das ist so. Ich habe dann spontan gesagt, ja, aber ich fahre nicht in diese Gegenden, wo das der Fall ist. Ich fahre natürlich nicht an die Front, sondern halte mich davon fern. Aber natürlich, man kann nicht ausschließen, dass man dass man getroffen wird. Und dessen bin ich mir bewusst. Ich halte das Risiko aber für überschaubar. Ich habe natürlich mich vor der Tour, auch bevor ich die öffentlich gemacht habe, mit sehr vielen Leuten ausgetauscht. Vor allem Ukrainerinnen und Ukrainern, und alle da sagten zu mir, ja, bitte komm, das ist eine super Idee. Wenn die gesagt hätten, Schwachsinn, lass das lieber, hätte ich es nicht gestartet. Aber so muss ich einfach sagen, ich nehme jetzt für einen kurzen Zeitraum von wenigen Wochen ein Risiko in Kauf, das die Menschen dort halt tagtäglich haben seit über 1,5 Jahren. Das ist mir wert, wenn ich damit ein bisschen was Gutes tun kann und Aufmerksamkeit auch generieren kann. Ich fand es ganz schön, also dass wir das nochmal so authentisch, wie es eben da von unterwegs war, gehört haben. Jetzt bin ich halt zurück, es ist mir nichts passiert. Es ist so gekommen, wie ich es eingeschätzt habe. Aber natürlich, es gab in der Zeit, gerade in Kiew, gab es Luftalarm, und mittlerweile, muss man sagen, ist die Air Defense, also diese vom Westen gelieferten Abfangraketen, die sind ganz gut. Das heißt, in Kiew sind sehr viele Attacken, werden abgewendet.
Aber die Splitter kommen immer runter.
Genau,
das ist das, was Schaden provoziert.
Ja, also nicht alle. Es werden immer wieder Leute verletzt, es sterben auch immer wieder Leute. Auch als ich da war gerade die Region Odessa sehr stark betroffen.
Ja.
Es war eine Abwägungssache. Und ich habe einfach mich entschieden, es zu machen, mit dem Wissen, auch ich fahre jetzt nicht direkt an die Front. Aber natürlich, gerade wenn ich jetzt so diese Aufnahme nochmal höre, in den Tagen vorher, es war man hatte schon natürlich auch Respekt und einen Teil auch Schiss, weiß ich jetzt nicht, ob man es so sagen kann, aber schon auch ein bisschen. Also es ist klar, man hat ordentlich Respekt davor.
Aber Michael, von Kiew nach Mariupol, das sind, glaube ich, 2 Stunden im Flugzeug gewesen. Ne? Also das ist Kiew, also Ukraine ist ein riesiges Land. Ne?
Ja.
Das östlichste, wo du warst, war ja Kiew. Das war das östlichste.
Ja.
Und da, wenn du mich gefragt hättest, soll ich da weiterfahren, hätte ich dir auch gesagt, also das darfst du nicht. Ne? Und die meisten Menschen, die wir ja auch hier haben, aus der Ukraine, sind aus der Region, wo eben die Städte besetzt sind. Ne?
Ja.
Im sogenannten Donbass. In diesen 4 Regionen.
Ich habe unterwegs auch mal zwischendurch viel natürlich mit Leuten gesprochen. Einmal zum Beispiel mit Soldaten kurz vor Kiew. Da kam man, die hatten da so einen Stopp gemacht und Kaffee getrunken. Ich habe mich dazu gesetzt. Das war auch ganz interessant. Da konnte man extrem offen mit den Leuten reden. Und die meinten dann auch, wohin fährst du? Und Kiew. Man, ja, gut. Wenn du weiterfahren würdest, also Kharkiv oder so, kann man noch ganz gut machen, aber weiter auf keinen Fall. Und
aber in Lviv,
ja,
wurden ja auch schon russische Bomben
ja, absolut. Also das ist definitiv, es gibt keine, auch im großen, in der riesigen Ukraine im Westen, in dem vermeintlich sicheren Westen oder Südwesten, wo ich war, es gibt keine Sicherheit. Also da gab es beispielsweise Vinnytsia, eine Stadt, wo ich durchgefahren bin. Da war ein Denkmal aufgebaut für, ich glaube, an die 18 oder 19 Opfer eines großen Raketenangriffs. Mhm. Und dann stehst du da mit Leuten, die sagen, hier, das da war mein Freund, der ist Soldat gewesen, der war an der Front, ist gerade nach Hause gekommen, mal für ein paar Tage, ist in die Klinik gegangen und dann wurde diese Klinik bombardiert und er ist gestorben. Das ist schon sehr intensiv.
Du hast dein Fahrrad genommen, bist dann mit dem Zug von Trier, wo du lebst, nach Luxemburg gekommen, weil du hier geplant hast zu starten. Was ging im Zug in deinem Kopf vor? Waren das große Sicherheitsbedenken oder war die Vorfreude dann doch zu groß?
Das ist ein ganz seltsames Gemisch aus allen möglichen Emotionen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so nah am Wasser gebaut, sozusagen, aber ich habe am Abend vorher wirklich auch, sind mir die Tränen gekommen. Das hatte ich so in der Form noch nie. Also bei jeder Tour irgendwo hast du Momente, wo du frustriert bist, wo du auch, wo dir die Tränen kommen, wo du wütend bist und emotional und alles Mögliche. Aber da im Zug selber, muss ich sagen, da ist dann eher so der Arbeitsmodus und dieser, verdammt, ich habe bestimmt irgendwas vergessen.
Ja.
Ich muss mir ja auch sehen, du brichst auch.
Du hattest doch etwas vergessen.
Was war es nochmal?
Mein Trikot, den ich dir geschenkt
habe. Ja, genau. Stimmt, ja, der das habe ich nachher, habe ich gedacht, verdammt. Genau, du hast, ich hatte ja Checklisten, ich bin ja mit 2 Hinterradtaschen, großen Hinterradtaschen gestartet, 2 kleinere Vorderradtaschen, dann noch eine 5. Tasche am Lenker, das ist so eine, ich sag mal, ein bisschen mobilere, die kannst du mit einem Klick ein- und aushängen, da sind dann alle Wertsachen drin und die kannst du dann immer mitnehmen, den Rest lasse ich immer am Rad, wenn ich irgendwo bin. Und da hast du im Zug, da haben mich dann auch noch mal ein paar Freunde begleitet, Julia und Angelo. Die
du hast mir ein Foto gemacht.
Genau, ja. Und später kam dann auch Stefan, mein früherer Mitbewohner, den haben wir in Schengen dann getroffen.
Der Italiener war ja auch dabei.
War
das ein italienischer Name?
Also der Angelo ist Angelo, tatsächlich, ja, der Sohn eines Griechen und einer jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, Spanierin. Also ein Gastarbeiter.
Heißt Angelo.
Genau, ein Gastarbeiterkind aus ursprünglich dem Ruhrgebiet. Der ist
hat aber, ja auch die Fahne.
Genau, richtig. Der hatte eine tolle Idee. Und zwar also ein ganz enger und alter Freund von mir. Und der hatte, oder wir beide hatten uns ukrainische Fahnen besorgt. Und wir standen dann da in Luxemburg zum Start und es hat geschüttet wie bescheuert. Gellefra, also die goldene Frau, das ist so ein Nationalsymbol der Luxemburger, eine berühmte Statue. Deswegen habe ich auch gedacht, da starte ich jetzt nicht in meiner Heimat Trier, sondern in Luxemburg, eben auch, weil mir mein Schirmherr zugesagt hat, hier das zu begleiten. Das hat natürlich die ganze Sache sehr gepusht. Jean ist von seinem Wohnort so knapp 20 Kilometer geradelt, obwohl es wirklich geschüttet hat. Und ich dachte schon, wenn er jetzt absagt, bin ich ihm auch nicht böse, aber er ist gekommen. Und ja, Angelo hatte dann irgendwann die Idee, diese Fahne sich umzuhängen. Also ursprünglich wollten wir das so machen, dass wir die einfach so aufhalten fürs Foto und dann irgendwie wegpacken und gut. Aber er hatte dann, weil es wirklich so beschissenes Wetter war, sich die einfach so wie ein Cape umgebunden und ist dann auch damit losgefahren. Ich habe dann auch gedacht, ah Mensch, das sieht ja eigentlich ganz flott aus und habe dann hab das dann so auch belassen für die ersten Kilometer, ich glaube bis Schengen. Da fühlte man sich so fast so ein bisschen wie so ein Superheld, war als Jugendlicher großer Fan von Superman. Und auf einmal hast du dann da auch so eine Flagge da um dich wedeln und das war nicht geplant. Aber
Super Jam haben wir in Luxemburg.
Genau, Super richtig. Super Jam, ja.
So hast du ausgesehen.
Also eine Mischung aus Super Jam und es gibt da noch so einen aus der Ukraine, wo ich aber den Namen gerade nicht mehr weiß. Ja, das war aber, wie gesagt, es war ein emotional wirklich extrem intensiver Moment. Und dann kamen mir da Freunde, dann kamen Kollegen, Kolleginnen, mein Chefredakteur beispielsweise und auch sehr, sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer.
Und von Ukraine waren
genau. Die da. Das ist also diese Vereinigung, die sind schon seit eigentlich einem Jahrzehnt, mehr als einem Jahrzehnt aktiv. Die haben schon jetzt an die 50 Krankenwagen und Rettungswagen und Feuerwehrautos in die Ukraine geschickt. Und da kamen dann eben auch viele Geflüchtete. Und mir war natürlich klar, dass dieses Zeichen, da kommt einer und radelt im Schweiße seines Angesichts nach Kiew, dass das wertgeschätzt würde. Aber wie intensiv das sein würde, das wurde mir da beim Start eigentlich erst bewusst. Da gibt es auch einige einzelne Stimmen von beispielsweise einer Frau, Anna hieß sie, glaube ich, eine Ukrainerin, die dann auch mir wirklich, die war den Tränen nah und hat mir gedankt.
Können wir vielleicht gerade mal reinhören.
My name is Anna. I'm from Ukraine, from Kyiv. I very, very thank you very much for you, because it's very important. It's very important for my family. I have big family, 3 children. We waiting when war finish.
You live in Luxembourg now?
Yes, in Etelbruck. Mm-hmm. I live with my daughter. With children,
yeah.
We live, every day we see news about Ukraine, we worry about Ukraine very much.
Yeah, me too.
Thank you very much. It's for us, it's very, very, from heart.
Ja, und du hast es ja auch gesagt, also unser Chefredakteur Roland Ahrens war ja auch noch vor Ort, da können wir vielleicht auch noch mal kurz reinhören.
So on behalf of the entire editorial staff of Luxemburger Wort, I want to congratulate, even if it's only the start of your trip, but still, you have assembled a really awesome project, and I congratulate you on this. We support you, even if it's indirectly by reporting on your trip. You will do the reporting as a journalist. You are a journalist 24 hours a day, I guess, even if you are on holidays. Yeah. If, as for a newspaper who has in its masthead the slogan for truth and justice, yeah. It's natural for us to support an adventure like this one. And I can say that we also, of course, support the Ukrainian people in their struggle for justice and freedom. And I mean, in that sense, it's very important, the place that we are standing here today and that you chose for the start of your journey at the Gueule Frein, where we as Luxembourgers celebrate democracy, freedom and justice. And that's really what it's all about. So congratulations, Michael, and I wish you all the best for your for your journey and have a safe trip and come back in a good shape.
I will do so. Merci.
Das haben wir geschafft.
Ja, da hast du dich ja gut dran gehalten. Roland Arends hat ja auch schon in seiner Ansprache gesagt, du bist 24 Stunden Reporter und du wirst auch weiterhin uns von deiner Tour berichten.
Im Einsatz für Wahrheit und Recht. Das genau. ist der Slogan seit alters her unserer Zeitung. Die älteste Zeitung in Luxemburg, das sei mal erwähnt.
Du hast ja auch ein digitales Logbuch geführt auf unserer Webseite wort.lu. Das ist auch immer noch verfügbar und wir werden das natürlich auch auf jeden Fall den Link in die Shownotes packen. Natürlich war auch dein Schirmherr der Radtour da, der ja auch heute bei uns hier im Studio sitzt, Herr Asselborn, hat auch eine kleine Ansprache gehalten.
Michael, ich könnte mir wünschen, dass du für mal ein sicher Race wirst. Wenn du willst, dass wir nach Willow fahren, sind sie ganz speziell. Leute, von der am Kap und da setzen sie durch. Ja. Also, und da gebe ich so ein, heuerst zwar, wenn ich eine Challenge, ich bin der Willow gesehen, anscheinend 40 Kilo. Also, so mein, ja? Ich gucke, dass mein 110 Kilo bleibt.
Ja.
Mit 40 Kilo an der Willow von 10 Kilo, das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Weil du musst das, also du musst das, heuer ja von der NRW auch.
Das ist jetzt die Challenge. Wir haben traditionell viele Hörerinnen und Hörer nicht nur aus Luxemburg, sondern auch aus dem deutschsprachigen Ausland. Man kann jetzt, haben die Deutschen manches verstanden.
Also im Grunde genommen hat Herr Asselborn ja gesagt, wenn Radfahrer sich was in den Kopf setzen, dann ziehen sie das auch durch.
Ja, also wenn wir etwas im Kopf haben, dann wird es transplantiert in die Beine. Und dann rollt die Sache. Das ist so bei Radfahren. Ich habe ja auch in einem gewissen Moment gesehen, dass du das machen willst. Und dass ich da war, ist ganz normal. Es hat ein wenig geregnet, aber weißt du, für Radfahrer sagt man immer, Regen ist gut für den Teint, für die Haut, für den Charakter auch. Und der Wind, das ist das Wichtigste. Es ist nicht der Regen, es ist der Wind. Die Windrichtung, das ist, ich würde sagen, manchmal zwei Drittel vom Radfahren. Entweder liegst du auf der guten Seite oder du liegst auf der schlechten Seite. Also ich kann mich eine Radtour nach Frankreich ganz gut erinnern, wo ich im Durchschnitt damals 100 Kilometer am Tag gemacht habe. Aber bis eine Stadt schon hinter Avignon hatte ich Gegenwind. Das war nicht dieses Jahr. Und dann drehte der Wind. Und ich bin eine Etappe übersprungen. Ich habe, ohne müde zu werden, dann zwei Etappen, das heißt mehr als 200 Kilometer gemacht, mit dem Wind im Rücken. Und das muss man verstehen. Das ist nicht nur der physische Effekt, es ist auch der Effekt im Kopf. Wenn du siehst, es geht voran, dann bist du stark und du willst dann eigentlich mehr als das, was du vorgesehen hattest. Und ich glaube, dass die ersten Tage für dich auch sehr wichtig waren auf diesem Rad. Denn stell dir vor, du hättest da schon Richtung Schengen mit einem starken Gegenwind zu kämpfen gehabt. Also das wäre dir an die Moral gegangen. Und darum, das war schon alles gut so.
Und dann ging es am 1.7.2023 mit Rückenwind los.
In der Tat, es waren 41 Tage insgesamt und es ist unheimlich viel passiert. Also ich habe noch einiges zu erzählen und vor allem von Menschen, sehr beeindruckenden Menschen unterwegs. Also ich glaube, wir haben noch einige spannende Dinge vor uns.
Ich glaube, Michel, dass du das auch nur geschafft hast, weil du den Willen dazu hattest, das zu tun. Das bringt man nicht fertig, wenn man sich da hinsetzt und sagt, jetzt mache ich mal. Du musst von vornherein den Willen haben, dies zu tun, was du getan hast. Und ich glaube, dass du warst ein guter Botschafter, habe ich ja auf vielen Stellen auch gehört, auch von Luxemburg, weil dieser Link mit Luxemburg wurde ja auch immer gemacht. Und ich kann dir auch nur sagen, dass der Außenminister Kuleba das sehr, sehr geschätzt hat. Es war leider nicht möglich, dass du zu Zelensky gekommen bist, aber okay, das glaube ich ist nicht so wichtig. Der hatte ja vielleicht auch andere Sachen damals zu tun, aber Kuleba wusste Bescheid und er hat auch dem Präsidenten Bescheid gesagt, dass du von Luxemburg gekommen bist. Und ich habe den ja noch gesehen, jetzt vor einigen Wochen zum Schluss meines Mandats. Und ich kann mich ganz gut erinnern, wir waren zusammen, aber ich weiß nicht mehr wo, da ich so viele Stellen war. Ah, es war in Amerika, es war in New York und da haben wir noch
bei der UN.
Ich habe ihm das noch einmal gesagt, dass das in Luxemburg auch sehr gut, sehr viel publiziert worden ist und so weiter und dass das die Ukraine eigentlich Luxemburg noch näher gebracht hat.
Vielen Dank, Herr Asselborn, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier mit uns zu sitzen und zu reden.
Michael, ich bin gerne zu dir gekommen, um darüber zu reden, zusammen mit unserem Moderator. Du hast Radfahren verbunden mit einer, ja, das ist eine politische Fahrt gewesen. Ne? Das kann man ja nicht anders sagen. Politik im guten Sinne des Wortes. Ja? Ich danke dir jedenfalls dafür. Und ich bin auch davon überzeugt, dass diese Konsequenzen davon oder auch, dass du damit versuchst, auch Menschen zu bewegen, dass man eigentlich einsieht, dass Krieg das ist, was wir zu verhindern haben. Darum ist es schon wichtig, dass du das gemacht hast und gezeigt hast, dass dieser Kampf nicht nur ein Kampf eigentlich gegen die Ukraine ist, sondern ein Kampf, ja, es ist ein Kampf von Demokraten gegen Autokraten.
Merci.
Das war die erste Folge unseres Wortwechsel-Spezial mit dem Fahrrad von Luxemburg nach Kiew. Um hier im Rahmen zu bleiben, mussten wir das Gespräch mit unserem Gast Jean Asselborn leider etwas kürzen. Wer die eher politischen Teile des Gespräches hören möchte, findet sie als Bonusfolge ab Sonntag, den 4. Februar, exklusiv auf wort.lu. In der nächsten Folge treten wir dann in die Pedale und radeln mit Michael los. Folgt uns durch das Saarland, den Pfälzerwald, immer weiter nach Osten. Wir radeln durch Tschechien, bis wir schließlich die Grenze zu Polen erreichen. Lernt mit uns Menschen und ihre Geschichten kennen und erfahrt, wie es Michael auf seiner Radreise erging. Das Wortwechsel-Spezial gibt es ab sofort jeden Donnerstag auf wort.lu und überall da, wo es Podcasts gibt. Das Wortwechsel-Spezial mit dem Fahrrad von Luxemburg nach Kiew ist eine Produktion des Luxemburger Wort. Moderation Marc Blasius, Redaktion Michael Merten, Musik- und Coverdesign Christian Mertes, Titelfoto Anouk Anthony.